Toll für uns, immer hier zu sein. Aber dieses Mal war es so schwer wie noch nie, dass wir wirklich hierher kommen. Jürgen hat das ja schon vor einem Jahr oder so ausgemacht. Und in den letzten Wochen ist so viel aufeinander geprallt. Also, dass wir es geschafft haben, ist ein Wunder. Und ich habe das noch nie erlebt. Ich war in den letzten 10 Tagen auf 3 Tagungen. Die nachträglich da reingekommen sind. Und 2 von diesen Tagungen habe ich unterbrechen müssen, habe nach Hause fahren müssen, da einen Dienst machen und zurückfahren. Und jetzt war ich von Donnerstag bis Samstag auf der Apostolischen Kongress in... Hallo Enno. Auf dem Apostolischen Kongress in Stuttgart und bin da weggefahren für eine Beerdigung. Und dann war ich so platt, dass Ellen an dem Abend hingefahren ist an meiner Stelle und hat sich das angehört, einfach hat das noch so mitgenommen. Und da hat sie aber was erfahren, was dann das so gebracht hat, dass sie heute die Predigt fertig machen muss. Und am Dienstag habe ich die Mail bekommen, wo drin steht, dass das Thema vorgegeben ist. Und ich habe kurz die Befürchtung gehabt, ich habe mir in die Hose gemacht, als ich das gelesen habe. Und dann habe ich aber gelesen, was das Thema ist. Und das war ein besonderes Erlebnis, weil vor 3 Wochen habe ich morgens versucht, meine Bibellese zu machen. Und Gott hat zu mir gesagt, und das sage ich nicht oft, das ist manchmal einfach wie eine Blockade, man wird gehindert, das zu tun, was man eigentlich tun wollte, und dann muss man das zulassen, was da von Gott kommt, und das war, lies das Buch Esther. Also habe ich das Buch Esther gelesen, ich bin jetzt erfahren genug, dass ich dem dann auch nachgehe, aber ich bin nicht draus schlau geworden. Ich habe nicht gewusst, wofür habe ich jetzt das Buch Esther lesen sollen. Und dann habe ich am Abend zu Ellen gesagt, ich hatte heute Morgen in der Bibellese das Gefühl, ich soll das Buch Esther lesen, aber ich werde nicht schlau draus, was das soll. Ich kann damit gar nichts anfangen. Das Einzige, womit ich was anfangen kann, kennt ihr das Buch Esther? Schon, ja? Und am Anfang gibt es ja diese Königin, die nicht sehr kooperativ ist. Und dann treten die persischen Fürsten zusammen und sagen, wir können das nicht durchgehen lassen. Wenn wir das durchgehen lassen, dann verachten ab jetzt alle Frauen ihre Männer. Da habe ich gesagt, ich verstehe jetzt, warum du manchmal so frech bist. Und dann hat Ellen gesagt, das ist ein Holzweg, ich soll diesen Gedanken ganz schnell vergessen. Das ist nicht das, was Gott mir zeigen wollte, das muss was anderes sein. Und dann bin ich auf die Tagungen gefahren und habe gedacht, vielleicht zeigt sich ja hier eine Gelegenheit, etwas anzubieten, da aus dem Buch Esther. 1. Tagung nichts, 2. Tagung nichts, 3. Tagung nichts. Und dann kam aber der Termin näher und ich hatte auch keine Freiheit, etwas anderes vorzubereiten. Das ist komisch. Und dann kam diese Mail, das Thema ist vorgegeben und das Thema ist Esther. Und dann habe ich gedacht, Halleluja. Jetzt habe ich sogar was ich am Abend den Teens erklären kann als Beispiel für das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann kamen diese 8 Teens, die ich da immer Mittwoch unterrichte und die waren total happy. Ja, einer hat dann gelesen, seine Bibelstelle gelesen, und da steht drin in Johannes, Gott schickt den Heiligen Geist, damit er uns vorbereitet auf das, was auf uns zukommt. Und habe ich gesagt, Moment mal an der Stelle, ich möchte es mal illustrieren. Jetzt hoffe ich, dass da auch irgendwie was Gutes rausgekommen ist, das weiß man ja vorher nicht so. Wäre jetzt peinlich. Aber ich muss euch noch was Zweites erzählen. Wie viele von uns waren denn, als sie klein waren, in einem Kindergottesdienst? Schon, oder? Manche gehen schon lange mit Jesus und haben das auch schon im Kindergottesdienst kennengelernt. Und in den letzten Monaten habe ich festgestellt, es gibt viele Geschichten, die sind geeignet, dass man sie im Kindergottesdienst erzählt. Da gibt es auch viel zu illustrieren. Alles, was Abraham gemacht hat, kann man sehr gut erzählen im Kindergottesdienst. Aber in diesen Geschichten sind auch Details drin, die kann man nicht gut erzählen im Kindergottesdienst. Dass Abraham ein Kind hat mit einer Sklavin, weil er irgendwie die Nerven verloren hat mit seinem Glauben, das kann man jetzt den Kindern nicht, dazu reicht die Zeit auch irgendwie nicht. Ja. Das kann man nicht so gut vermitteln. aber da stecken geistliche Botschaften drin, die für Erwachsene wichtig sind. Und wenn man dann als Erwachsener diese Geschichte hört, dann nimmt man das gar nicht wahr, was da drin steckt, weil man das schon anders kennengelernt hat im Kindergottesdienst. Bei Abraham wäre das jetzt so ein Beispiel dafür. Na, Abraham ist ja gerecht aus Glauben und dann gibt es diese kleine Begebenheit, wo ihn sein Glaube so ein bisschen im Stich gelassen hat und da kommen dann Ungerechtigkeiten raus. Ja, das kann man da dann zeigen und das versteht man nur als Erwachsener. Und heute haben wir auch so eine Geschichte. Esther ist ganz viel erzählt worden im Kindergottesdienst, aber nicht alles im Buch Esther ist geeignet für Kinder. Und heute habe ich die Gelegenheit, mal ein bisschen auf die Lektionen einzugehen. Die sind für Erwachsene der Hammer. Wenn man sich einfach mal einen Moment hinkniet und sich das näher ansieht und das zu sich sprechen lässt, was man da bisher nicht so viel wahrgenommen hat. Okay, wir sind in dieser Reihe. Die erste Einheit war letzte Woche und die hieß mit Niederlagen umgehen. Das Thema ist von Königen lernen, von Gewinnern lernen, Fragezeichen. Erste Einheit mit Niederlagen umgehen. Zweite Einheit Pläne schmieden. Und die Antwort soll kommen aus dem Buch Esther. Und das erste Problem ist, der König im Buch Esther, von dem sollte man nichts lernen. Der ist einfach keine große Hilfe im Pläne schmieden. Ich muss mal sehen, ob das mit den Folien übertragen hat, auch nicht geklappt. Das habe ich vorhin erst festgestellt. Ich habe das geschickt an eine alte E-Mail-Adresse technik@cgaldorf und da ist eine Fehlermeldung gekommen. Dann habe ich es dem Markus geschickt, da ist auch eine Fehlermeldung gekommen. Und jetzt habe ich es gerade versucht zu übertragen, 17 Mal. Und beim 17. Mal hat es dann auch nicht funktioniert, aber wir haben es auf den Stick gezogen. Wir haben es jetzt auf den Stick gezogen und da ging es dann. Okay. Wir brauchen ein paar Eckpunkte aus dem Buch Esther. Der König im Buch Esther ist der König des persischen neuen Großreichs und der wird in der Bibel Ahasveros genannt. Und gemeint ist der König Xerxes I. Und damals hat man die Namen, die man nicht aussprechen konnte, dann umgebildet, griechisch oder lateinisch. Und darum sind diese zwei verschiedenen Namen in Umlauf. So wurde auch der persische König, der Choresh heißt, wurde zu Kyros und der Acharash heißt, wurde in einem Fall zu Ahasveros, im anderen zu Xerxes. Wir haben so Folien, glaube ich, auch. Das da unten ist der Name. Ja? Und da wusste man nicht so richtig, wie man den ausspricht, fällt mir jetzt spontan auch schwer. Aber die KI kann das. Die KI kann Keilschrift tatsächlich, wenn du mal was hast in Keilschrift und musst es wissen, dann kannst du es in die KI eingeben. Und der König Xerxes, der hat in seinem Leben nicht viel Pläne geschmiedet. Der hat wenig kämpfen lassen, hat viel bauen lassen. Das mit dem Bauen hat nicht geklappt. Das hat mal eine Brücke versucht, über eine Meerenge bauen zu lassen. Und diese Baustelle ging ewig. Und dann hat er die Minister gefragt, an was hängt es denn, was ist denn los hier? Und dann haben die gesagt, das Meer ist so schwierig, das macht immer die Gezeiten und wir können nicht richtig bauen. Und dann hat dieser König das Meer auspeitschen lassen mit 300 Peitschenhieben. Und plötzlich waren die Bauarbeiter auch motiviert und haben dann das Ding fertig gebaut. Aber der war einfach kein, man wird heute sagen, nicht so die hellste Kerze auf dem Salat. Und er hatte aber zwei Pläne, die hatte er. Das eine war zu verhindern, dass Babylonien, das vorige Großreich, wieder stark wird. Und das hat er gemacht, indem er einfach nach und nach alles zerstört hat, was die in Babylonien gebraucht hätten, um wieder stark zu werden. Und das Zweite war, er wollte überleben. In Persien sind die Könige damals häufig ermordet worden, oft auch schon am Tag der Thronbesteigung, noch am selben Abend von ihren Geschwistern. Ja, das war Tradition damals. Und dieser König hat es immerhin geschafft, 54 Jahre lang, bevor auch er ermordet wurde. Aber es war ein täglicher Kampf. Das ist der einzige Plan, den er wirklich hatte, der halbwegs geklappt hat. Im Buch Esther gibt es aber durchaus Leute, die Pläne schmieden. Es gibt zwei, die Pläne schmieden. Und an die wird dann auch geistlich angeknüpft bei dem dritten Plan, den Esther schmiedet. Darum muss ich das ganz kurz skizzieren, weil du das im Kindergottesdienst wahrscheinlich nicht gehört hast. Ich habe Bücher über die Kultur des alten Orients und ich hatte ja jetzt 3 Wochen Zeit. Und in denen steht was drinnen über den Königshof zur Zeit des persischen Weltreichs. Und da steht drin, am persischen Königshof gab es damals drei sehr einflussreiche Personengruppen, die gegeneinander gearbeitet haben. Der persische Königshof war jetzt kein Ort des Friedens und der Harmonie, vielleicht an Festtagen, aber sonst gab es sehr viel Machtpolitik, sehr viel konkurrierende Interessen. Und es gab drei Personengruppen, die waren besonders problematisch. Das waren die Würdenträger, so nennt man das. Das sind hohe Beamte und Funktionäre, die in hohe Posten gekommen sind und viel verwaltet, viel entschieden haben. Die zweite Gruppe sind die sogenannten Eunuchen. Das ist im Kindergottesdienst auch nicht ganz einfach. Die waren die Verwalter des königlichen Harems, aber sie waren auch wie Staatssekretäre. Sie haben den Haushalt des Königs verwaltet, die Finanzen, die Bauprojekte, alle Reisen, die Pferde und so alles, was man da um den König direkt herum, also auch eine Gruppe, die sehr eng am König dran war, viel Einfluss hatte. Der Kämmerer in Apostelgeschichte 8 ist einer von diesen Typen am Hof, der sehr viel Einfluss hat. Und die dritte Gruppe waren die Mitglieder des königlichen Harems. Die hatten ja auch Kinder, haben sich eingesetzt dafür, dass die auch Karrieren haben und auch nicht vorzeitig sterben an diesem Hof. Die haben auch viel Einfluss gehabt. Und diese drei Gruppen waren nicht Freunde, haben zusammenleben und zusammenarbeiten müssen. Und damals hatten die Großkönige auch einen großen Harem und in dem gab es auch eine gewisse Rangordnung. Und die Frau mit dem obersten Rang war die Königin. Und die aktuelle Königin hat gerade ihren Job verloren aufgrund einer schweren Verletzung ihrer Dienstpflichten. Also wurde eine neue Königin gesucht. Und dafür wurden im ganzen Land Kandidatinnen rekrutiert. Und der König hat die dann nach und nach kennengelernt. Das führt man dann auch nicht aus im Kindergottesdienst, wie das ablief. Aber der konnte sich 4 Jahre lang nicht entscheiden. Und dann wurde Esther gefunden und rekrutiert und an den persischen Königshof gebracht. Und die war eine Vollwaise. Die war wahrscheinlich ziemlich jung noch. Und die kam an den Hof als ein junges jüdisches Mädchen, deren Eltern verstorben waren und die darum bei einem Onkel aufwuchs, der Mordechai heißt oder Mordechai. Und Esther kam an den Königshof und kam in Kontakt mit diesen drei Gruppen, die ja sehr schwierig waren am Königshof. Und das Drama nahm seinen Lauf, um die Sache abzukürzen, man kann das so zusammenfassen. Esther kam an den Hof als Kandidatin für diesen Job der Königin und sie hatte das Glück, dass die Gruppe der Eunuchen, die mochten sie. Die Hüter des Harems mochten Esther. Und der oberste von denen heißt Hegai, das wird berichtet in der Bibel, und der verhilft Esther systematisch dazu, Königin zu werden. Die wurden 6 Monate vorbereitet. Man muss ja auch den Job lernen und das Hofzeremoniell und das Protokoll und was man wo anzieht und wie man die Gläser hält oder was auch immer. Und der hat sich gekümmert um Esther. Und es war Hofregel, dass die, die sich da bewerben, unfreiwillig bewerben auf den Job der Königin, wenn die was wollten, um sich da zu präsentieren, hat man ihnen das gegeben. Und es steht drin, Esther hat nichts verlangt, hat nichts selbst entschieden, hat sich in allem gerichtet nach diesem Hegai und was der gesagt hat, hat sie gemacht. Und dann heißt es, sie hatte Gunst, sie fand Gunst bei allen, die sie sahen. Alle, die mit ihr in Kontakt kommen, waren für sie. Esther entschied nichts für sich selbst, sondern tat, was Hegai, der Hüter des Harems, ihr sagte und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Das steht so drin. Und dann war auch der König für sie und Peng war sie Königin. Stichwort Pläne schmieden, das ist der erste Plan, der funktioniert hat. Gleichzeitig entwickelte sich auf der anderen Seite des Palastes eine Katastrophe, weil noch jemand einen Plan geschmiedet hat aus der gegenüberliegenden Personengruppe bei den Würdenträgern am Königshof. Der Oberste heißt Haman und der ist ein Agagiter. Und der hasst die Juden und den Onkel von Esther hasst er besonders. Und darum schmiedet er einen Plan, alle in Persien lebenden Juden zu töten. Und er präsentiert das dem König als eine Geschäftsidee und sagt, hier gibt es eine Minderheit, die hält sich nicht an unsere Gesetze, die ist verstreut. die untergräbt unsere Autorität, wir sollten sie nicht mehr gewähren lassen. Und wenn wir die alle töten, bringt es der Staatskasse geschätzt 10.000 Zentner an Silber. Und der König steigt auf diesen Plan ein und sagt, gute Idee, wir müssen wirklich eine Grenze ziehen, mach das. Und diese 10.000 Talente Silber behältst du als Bonus für deine Initiative. Das ist so eine Figur, die sich historisch auch wiederholt hat. Ja? Das ist der zweite Plan. Und der hat in diesem Moment halb funktioniert. Haman hat grünes Licht bekommen für diesen Plan. Und dann hat Esther ein echtes Problem. Alle wissen, dass sie Königin ist, niemand weiß, dass sie Jüdin ist. Also was soll sie tun? Wer kann ihr jetzt helfen? Wer kann den Juden helfen? Wie könnte ein Plan aussehen? Und der Onkel Mordechai kommuniziert mit ihr durch die Eunuchen, die Beamten, die zum Palast rein und raus können. Esther kann ja nicht raus. Und der Onkel sagt Esther, sie muss etwas tun, sie muss etwas sagen. Und Esther sagt, es geht nicht. Und jetzt haben wir die Folie, das ist das Bibelwort, an dem sich das ganze Buch Esther dreht. Das ist die einzige Stelle, in der Gott vorkommt. Und ich lese das mal aus Esther 4, ab Vers 10. Da sagte Esther zu Hattach, das ist gerade einer der Beamten, der da hin und her geht zwischen ihr und Mordechai, und trug ihm auf für Mordechai, alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten, es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht. Dann darf er am Leben bleiben. Ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und man teilte Mordechai die Worte Esthers mit und Mordechai ließ der Esther antworten, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Da ließ Esther dem Mordechai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden. Das ist der Ort, wo die Burg war und das Zentrum der Königshof. Und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Tag und Nacht. Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da ging Mordechai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Das ist die einzige Stelle im Buch Esther, an der Gott eine Rolle spielt. Und es ist auch die Stelle im Buch Esther, an der sich die ganze Geschichte dreht durch eine Verständigung zwischen Esther und ihrem Onkel und in gewisser Weise Gott. Ich habe 2 Verse farbig markiert, auf die möchte ich näher eingehen. Leider habe ich sie nicht auf derselben Folie markiert. Wir müssen jetzt von einer zur anderen springen. Was passiert hier? Der alte Mordechai erklärt seiner Nichte Esther, wer der König ist. Und wer die Geschichte lenkt und wie er die Geschichte lenkt. Gott ist König und Gott macht die Geschichte und Gott ist kein Despot, wie gesagt wird, von anderen Göttern und Königen aus dem alten Orient, wo wir das wissen. Ja, da waren in jeder Kultur, in Ägypten, in Babylonien, waren immer die Götter und dann waren die Könige die Sklaven der Götter und die Menschen waren die Sklaven der Könige. Das war die heilige Ordnung für viele Zeiten. Und Gott ist anders. Er ist kein Gewaltherrscher wie der ägyptische und der assyrische und der babylonische und der griechische und der römische und der amerikanische und der chinesische König. Die Reihe wird man noch viel weiter fortsetzen können. Gott könnte Feuer vom Himmel regnen lassen auf alles, was ihm nicht gefällt. Gott könnte Menschen kontrollieren und sie zwingen, das zu tun, was er will. Aber das ist nicht sein Wesen. Das ist nicht seine Methode. Gott macht Geschichte dadurch, dass er mit Menschen redet und sie nicht kontrolliert, sondern sie gewinnt und sie überzeugt für seine Pläne. Und wir wünschen uns natürlich manchmal, dass er eine Grenze ziehen und ein bisschen Feuer vom Himmel an der einen oder anderen Stelle geben würde, damit es endet. Aber Gott möchte Geschichte machen in einem Modus des Miteinanders und der Gemeinschaft. Und jetzt kommt Mordechai und sagt zu Esther, aber, großes Aber, Gott ist König und er regiert und er will die Geschichte lenken durch die Menschen, die zu ihm gehören. Aber der Lauf der Geschichte ändert sich nur durch Menschen, die ihre eigenen Pläne zurückstellen und sich Gott zur Verfügung stellen für die Pläne, die er schmiedet. Gott lenkt den Lauf der Geschichte durch die Menschen, die seinen Willen erkennen und tun. Und das beginnt oft damit, dass die Menschen, die zu Gott gehören, nicht schweigen. Darum sagt der Onkel Mordechai zu Esther, bilde dir nicht ein, dass es hier nur um dich geht. Bilde dir nicht ein, dass du entscheiden könntest, wie es weitergeht. Bilde dir nicht ein, dass Gott auf dich angewiesen wäre für seine Pläne. Denk nach, versuch das ganze Bild zu sehen. Wenn du jetzt schweigst, wenn du jetzt nichts machst, dann ist die Sache deswegen doch nicht besiegelt. Dann ist es doch nicht vorbei. Gott ist der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Das sagt nicht er, das sage ich jetzt. Gott ist der Gott von Mose und Aaron. Gott ist der Gott von Elia und Elisha. Und wenn du jetzt Nein sagst, dann wird Gott schon jemanden finden, der Ja sagt. Wenn du jetzt schweigst, wird Gott schon jemanden finden, der redet. Und wenn wir uns einfach mal für einen Moment vorstellen, dass deine persönliche Lebensgeschichte nicht nur deine persönliche Lebensgeschichte ist. Wenn wir uns mal für einen Moment vorstellen, dass die ganze Geschichte, und er greift zurück vom frühen Tod deiner Eltern, was ist ihre Geschichte? Ist ja keine großartige Geschichte bis zu dem Moment, wo sie gegen alle Erwartung Königin wird. Dass deine Geschichte vom Tod deiner Eltern bis zu deiner Krönung am persischen Königshof nicht sich zufällig ergeben hat, sondern Teil eines größeren Plans war, dann kommt es jetzt darauf an, diesen größeren Plan zu verstehen und zu kooperieren. Wie soll es denn mit dir weitergehen, wenn du jetzt Nein sagst? Welche Perspektive hast du denn, wenn du jetzt schweigst? Wenn Gott mit anderen Menschen einen anderen Weg geht, um die Juden zu retten, willst du dann wirklich immer noch die Jüdin sein, von der niemand weiß, dass sie Jüdin ist? Willst du dann immer noch die Königin sein von einem König, der fest damit rechnet, ermordet zu werden? Und Esther wacht auf und Esther sieht das geistliche Bild. Und Esther sieht die Gefahr und sie sieht das Potenzial, das in dieser Situation steckt. Und sie sieht, welchen Beitrag nur sie leisten kann. Und das ist so etwas, was uns als Erwachsene dann oft abgeht, dass wir das eine sehen, nicht sehen, was nur wir tun können. Ja, bei Familiensachen, in einer Firma. Es gibt Sachen, die kann nicht jeder andere genauso tun. Gott hat nicht andere in die Situation gebracht, dass sie jetzt etwas sagen können. Und Esther trifft eine Entscheidung. Und wenn wir jetzt sagen würden, sie geht einen Schritt des Glaubens, dann greift das zu kurz. Und wenn wir sagen würden, sie geht einen Schritt des Gehorsams, dann würden wir die Situation nicht richtig verstehen. Esther trifft eine Entscheidung. Das müssen wir Jutta Groß fragen. Das ist der Taufspruch von Jutta Groß. Esther trifft eine Entscheidung, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. Das ist der Knackpunkt, an dem sich die Sache hier dreht. Und der Mensch, den sie sich dafür ausgesucht hat, Gott mehr zu gehorchen als Menschen, das ist nicht nur der mächtigste Mensch der Welt, sondern auch noch, der ist launisch und wankelmütig und genusssüchtig und paranoid und ist ihr Ehemann, der zu diesem Zeitpunkt schon 30 Tage nicht mit ihr redet. Und Esther trifft eine zweite Entscheidung. Und sie geht diesen für sie sehr riskanten Schritt des Gehorsams und des Glaubens nicht in blindem Vertrauen auf Gott. Sie geht nicht einfach da rein, weil es das Richtige zu tun ist und denkt erstmal nicht weiter. Manchmal ist das geboten, dass wir tun, was richtig ist und die Disziplin, die geistliche Disziplin haben, einfach nicht weiter zu denken, weil wir darüber hinaus nichts vermögen. Aber sie geht nicht blind weiter. Esther schmiedet einen Plan, mit dem sie den ganzen persischen Beamtenapparat überlistet. Und das wird einem im Kindergottesdienst auch nicht erklärt. Am persischen Hof läuft es normalerweise so, im Zentrum steht der König und die königliche Kanzlei und die königliche Residenz und alles, was geschieht, geht durch die Einrichtung des Königtums. Und wenn der König etwas braucht, dann fordert er es an und dann kommt es zu ihm. So läuft das. Das ist das Protokoll. Und wenn der König die persischen Fürsten sprechen will, dann kommen die Fürsten zu ihm. Und wenn der König die Königin sprechen will, kommt die Königin zu ihm. Und die Königin Esther macht es so, dass sie im Garten, wo man wohl seine Avancen machen konnte, an den König herantritt, unaufgefordert an den König herantritt. Das war aus Sicherheitsgründen verboten, aber die Umstände waren wohl so, dass der sich an dem Tag nicht gefährdet gefühlt hat. Der König freut sich, dass Esther ihn sehen will und er erteilt ihr Dispens, so heißt das. Und der König weiß, dass Esther ein Risiko eingegangen ist, um zu ihm zu kommen und darum vermutet er, dass sie etwas Wichtiges von ihm will. Und er fragt Esther, was kann ich für dich tun? Und Esther sagt es nicht, sondern lädt ihn ein, mit seinem Minister, mit seinem Lieblings-Agagiter, mal nicht allein auf seinem Balkon Wein zu trinken. Im Buch Esther steht drin, dass der die Abende gern damit verbracht hat, mit seinem Minister Wein zu trinken auf dem Balkon. Wird im Kindergottesdienst auch nicht erzählt. Sondern mit seinem Lieblingsminister, mit seinem Bro gewissermaßen, in den Harem zu kommen zu einer Party, die Esther organisiert. Das ist eine gravierende Verletzung des Hofprotokolls und eine gravierende Verletzung der Sicherheitsvorschriften. Und hier hilft es, wenn man sich einmal versucht, sich die Einladung vorzustellen. Was könnte Esther gesagt haben? Warst du überhaupt schon mal im Harem? Kennst du nur deinen Palast? Im Harem ist es auch schön. Wir haben auch Geschmack. Wir haben auch Musik, aber andere. Wir haben auch Getränke, aber andere. Unsere Sachen kommen aus den Ländern, aus denen wir auch kommen. Und wir haben sogar einen Karpfenteich auf unserer Dachterrasse, die du bezahlt hast. Und unsere Dachterrasse geht nach Westen. Da sieht man die Sonne untergehen. Und ich dachte, wenn du das schon alles bezahlt hast, dann willst du es vielleicht auch mal sehen. Jetzt frage ich euch, wie groß sind die Chancen, dass der König zu so einer Idee sagt, ach Esti, das ist wirklich nett von dir. Aber du weißt ja, das Hofprotokoll, lieb gemeint, aber nein, danke, vielleicht später. Wie groß sind die Chancen, ganz ehrlich, für einen König, der sich langweilt? Natürlich sagt der König ja und der Minister Haman ist sogar ganz aufgeregt und sagt es seiner ganzen Familie und allen seinen Freunden. Das steht in der Bibel drin. Und es geht ja noch weiter. Der König und der Minister nehmen die Einladung an und alles ist ganz fantastisch. Am Ende sagt dann der König, also Esther, was ist denn jetzt dein Wunsch? Und Esther sagt, oh nein, schon so spät. Und die Mädels hatten noch eine Zaubershow vorbereitet. Ihr müsst morgen nochmal kommen. Wir hatten noch gar keine Gelegenheit, alles zu zeigen. Und der König geht den ganzen Tag im Büro auf und ab und versucht drauf zu kommen, was Esther von ihm will. Es muss ja etwas ziemlich Großes sein. Und wie kann es dann sein, dass am ganzen Hof niemand weiß, was es ist? Und am zweiten Abend kommt der König und der Minister nochmal in den Harem und Esther sagt dann, was sie will: Ich bitte um mein Leben. Ich bin Jüdin und Haman hat dich benutzt für seinen Plan, alle Juden umzubringen und Kasse zu machen und mich auch umzubringen. Und in dem Moment ist der König mit einem Schlag stocknüchtern und fuchsteufels. Verständlich. Und jetzt spielt was eine Rolle, was man im Kindergottesdienst auch nicht erfährt. Wo findet es denn statt, diese Szene? Im Harem. Im Harem. Und der königliche Harem ist der einzige Ort im ganzen persischen Großreich, an dem der Minister keine Freunde hat und keinen Schutz hat und nichts zu sagen hat. Hier haben die Hüter des Harems das Sagen und die mögen Esther. Und die Falle schnappt zu und der König nickt. Und der Oberste macht eine Handbewegung und der Minister ist weg. Ist das ein Plan oder was? Sauber ausgedacht, sauber ausgeführt, eingelocht, gestempelt, erledigte Geschichte im persischen Großreich von einer Frau. Der Minister sitzt im Gefängnis. Ja, da kommen so diese, zu Recht. Ja, das ist auch Teil der geistlichen Botschaft hier. Und am nächsten Morgen gibt es dann ein neues Gesetz zum Schutz der jüdischen Bevölkerung. Ist das ein Plan oder was? Und was ist die Moral von der Geschichte? Gott lenkt den Lauf der Geschichte, aber nicht wie ein Diktator. Gott lenkt den Lauf der Geschichte durch Menschen und durch sein Timing. Und zwar durch Menschen, die Gott mehr gehorchen als anderen Menschen. Und in diesem Bibelwort gibt es etwas, das hat sich mir reingebrannt in mein Herz, als ich das gelesen habe. Ich habe es ja wiederholt gelesen. Das ist der Spruch von dem Onkel Mordechai: Wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, dann wird die Befreiung und Rettung von woanders her kommen. Und da habe ich gedacht, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass die Befreiung und die Rettung von woanders her kommen muss, wenn ich heute hier bin. Ich bin ja da, ich lebe, ich bin vor Ort, ich habe Ressourcen. Gott hat mir schon viel gezeigt, Gott hat mir viel gegeben. Es haben schon viele Leute in mich investiert und es wäre für mich schlimm, wenn Gott von woanders her Rettung bringen müsste, obwohl ich hier bin, nur weil ich nicht Ja sage, nicht kooperiere. Und es gibt viele Leute, die zu den Plänen Gottes Ja sagen. Und es gibt viele Leute, die Schritte des Gehorsams gehen und Schritte des Glaubens gehen. Und es gibt viele Leute, die viel mit Gott tun. Aber mein Eindruck ist, viel von dem passiert da, wo es keinen stört und wo es dann auch nichts bringt. Ich war in den letzten Tagen bei diesem apostolischen Kongress im Gospelforum in Stuttgart. Und da war ein Unternehmer aus Chemnitz und der hat gesagt, sie sind in den neuen Bundesländern überall dabei, neue Gemeinden zu gründen. Das geht jetzt. Plötzlich, ich weiß nicht, was sich verändert hat. Bisher war das ja oft schwierig auch. Aber er sagt, sie sind ratlos, was für Gemeinden sie gründen sollen. Und das hat damit zu tun, dass es neue Studien gibt, die zeigen, dass sehr viele von den bestehenden Gemeinden, da wo sie sind, ganz viel tun, aber nichts verändern. Und es spielt keine Rolle, zu welchem Bund die gehören. Oder es gibt Orte, da leben 10% Christen und es gibt Orte, da leben 90% Christen. Und die Politik macht soziale Erhebungen und er hat gesagt, sie prüfen 32 soziale Marker, was da los ist, wie gut diese Gegend, wie gut es den Menschen geht in dieser Gegend, wie viele sind in Not, wie viele brauchen Psychotherapie, wie viele nehmen Antidepressiva, wie viele sind arbeitslos, wie viel häusliche Gewalt gibt es. Solche Marker erhebt man da. Und dann sagt er, dann gibt es diese Orte mit 90% Christen und mit 10% Christen und der Unterschied ist nicht gering, er ist null. Und wenn man an die Gemeinden dann herantritt und nachfragt, was ist denn hier los, dann sagen die Pastoren, dafür sind wir nicht zuständig, das können wir gar nicht leisten. Wir sind schon völlig damit ausgelastet, für die Gemeinden zu sorgen, dass die wachsen und dass die sich gesund entwickeln und dass die dazulernen und so und up to date bleiben. Und wenn eine Gemeinde mit 100 Mitgliedern in einem Ort ist mit 10.000 Mitgliedern und das ist in der Gemeinde gut, dann ist das statistisch unerheblich. Das ist 1%. Dann gibt es vielleicht noch 2 Gemeinden. Unsere Mühe bewirkt nur, dass die Gemeinden länger existieren, bevor sie früher oder später dann doch verschwinden. Und das ist bitter. Und wenn wir etwas bewirken wollten, dann müssten wir aufhören zu schweigen und wir müssten anfangen, dort etwas zu sagen, wo es auch jemanden stört. Und auf diesem Kongress, da war eine Politikerin aus Österreich und die hat gesagt, es gibt so viele Themen, die sind ganz nah an den Menschen, die sind ganz nah an den Familien, überall, wo es um den Anfang des Lebens geht und das Ende des Lebens und den Schutz von Familien. Und die Bibel hat ein Evangelium für diese Gruppen und für diese Zeiten im Leben und ist da ziemlich klar, das ist nicht alles irgendwie uneindeutig. Und da könnte man etwas sagen und man könnte seinen der Bundestagsabgeordnete ist ja immer direkt gewählt und ist direkt Vertreter von einer Gruppe von Leuten. Und wenn man dem was schreibt, 4 Zeilen, der verarbeitet das. Das meiste ignoriert er, wenn das so Streupost ist. Aber eure Mails verarbeitet er und die Christen sagen nichts. Und die Nichtchristen denken, wenn die Christen nichts sagen, dann ist wahrscheinlich alles in Ordnung. Wir kennen uns ja nicht so aus. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, als dieses große Finanzpaket verabschiedet wurde, ich habe nicht so genau gewusst, wie das funktioniert. Dann habe ich festgestellt, die anderen wissen das auch nicht genau. Und viel Schulden ohne einen Plan kam mir nicht gut vor. Und ich hatte das Gefühl, ich soll was sagen an dem Abend. Dann habe ich rausgekriegt, wer mein Bundestagsabgeordneter ist und habe dem eine Mail geschrieben und habe die weggeschickt. Und das war eine Zeile. Ich war so unbeholfen, ich wusste nicht, was ich... Ich habe nur reingeschrieben, lieber, Schulden finde ich nicht gut. Oder bitte... Bitte nehmt nicht 500 Millionen auf ohne einen Plan. Liebe Grüße, Samuel. Und am nächsten Tag ist dieses Ding gescheitert, weil Abgeordnete abgewichen sind. 8 Abgeordnete. Und ich habe gedacht, was? So funktioniert das? Das war jetzt, ich weiß nicht, ob meine Mail irgendwo angekommen ist, ja? Aber ich war baff, dass zwischen Ursache und Wirkung so ein kurzer Abstand ist. Und wir können was sagen, da wo es auch jemand nicht erwartet, da wo es nicht in den Rahmen passt, können wir etwas sagen und wir müssen ja nicht ein Buch schreiben, wir müssen nicht unsere Expertise ausweisen, wir müssen nicht eine Begründung wie ein Anwalt oder so. Und das ist jetzt die Stelle, an der ich Ellen bitten würde, was zu erzählen, was sie auf diesem Kongress gehört hat von Open Doors.
Ja, ich durfte die Einheit anhören von Markus Rode, der ist der Leiter von Open Doors, Gründer und Leiter von Open Doors, die sich für verfolgte Christen einsetzen weltweit. Und das Thema war himmlische Wirksamkeit entfalten, die Konfrontation mit dem Unmöglichen. Also dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, manchmal die Menschen mit dem Unmöglichen zu konfrontieren. Und da hat er erzählt, zum Abschluss, er war auf einer politischen Veranstaltung einer Partei aus dem linken Spektrum, er hat nicht gesagt, welche. Und es ging um das Thema Religionsfreiheit, dazu war er eingeladen. Und er hat die Atmosphäre in der Veranstaltung beschrieben als schlimm. Also da hätte sich nichts bewegt. Es sind andere geistliche Leiter, deren Name er auch nicht genannt hat, da gewesen. Und er hat die Atmosphäre als sehr drückend bewegt. Also es wurde auch nicht wirklich ein klares Wort gesprochen. Jedenfalls hat er gedacht, er muss jetzt hier Wahrheit aussprechen. Und als er dran war, der sich einfach auf die Bühne gestellt und hat gesagt, ich bin hier, weil ich glaube, dass Jesus Christus der Retter ist. Und er hat gesagt, in dem Moment ist etwas in Bewegung geraten in dieser Veranstaltung und es ist plötzlich einer aufgestanden, der auch Mitglied des Bundestages ist und hat sein Zeugnis gegeben, wieso er Christ ist. und wieso er an Jesus glaubt. Dann ist an einer anderen Stelle nochmal jemand aufgestanden, weil einer das Schweigen gebrochen hat und das gesagt hat. Zur Ermutigung.
Ja. Das ist auch, ich möchte einfach damit schließen, ich glaube, das ist alles, was es braucht und das ist das, was in unserer Zeit gefragt ist. Es ist nicht schwer, es ist nicht was, wodurch wir in Schwierigkeiten kommen. Wir haben Freiheiten und diese Freiheiten können wir gebrauchen und wenn wir sie nicht gebrauchen, dann werden sie auch verschwinden. Wenn man Freiheiten nicht gebraucht, sind sie weg. Wenn der Parkplatz vom Haus dir gehört und du stellst dein Auto nicht hin, dann steht irgendwann jemand anders immer da. Ja, das ist einfach so. Was man nicht in Anspruch nimmt, das wird verteilt. Und wir stehen nicht einer großen Front von Feinden des Evangeliums gegenüber, sondern Leuten, die nicht wissen, was es bedeutet. Und diese österreichische Abgeordnete, Politikerin, die hat gesagt, oft kommen Mitglieder des Bundestags zu ihr und sagen, ich habe hier eine Mail von Christen und ich weiß nicht, welchen Schritt die wollen, dass wir gehen. Ich verstehe nicht, was die bewegt. Und dann erklärt sie das und die hören das zu und die bauen das ein in ihre Abstimmungen oder in ihre Agenda. Und das ist gar nicht schwer. Und ich glaube, dass, wenn Esther gesagt hat, wenn ich umkomme, dann komme ich um, dann ist so eine Mail in einem freien Land schon auch mal drin, oder? Okay. Also hat sich gelohnt, dass Gott mir vor 3 Wochen was persönlich aufs Herz gelegt hat, was ich auch mir zu Herzen nehme und vielleicht euch auch. Danke. Amen.